Also ja, tatsächlich finde ich auch, dass dieser Beruf falsch angesiedelt ist. Also ich finde, das ist, oder so wie wir ihn ausüben, ist es ein Beruf der sozialen Arbeit. Ich fände es auch total schön, wenn man das irgendwann mal als Teil der sozialen Arbeit lernt und nicht einen kaufmännischen Beruf. Wer ist da überhaupt und was gibt es da für Bedürfnisse? Und wir machen eigentlich immer diesen Rahmen auf, egal was für eine Biografie da dahinter steckt, weil ich glaube, das funktioniert nicht nur für queere Personen immer weniger, dieses heteronormative Familiengefälle.
Am allerstärksten war die Traurigkeit natürlich, aber auch die Dankbarkeit, dass ich unglaublich dankbar war, dass ich das mit ihm erleben durfte, dass auch das Vertrauen von seiner Seite zu uns so groß war, dass wir die letzten Tage mit ihm gestalten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Heute wieder aus Wien. Mein Name ist Julia Schnitzlein und ich spreche hier abwechselnd mit meinem Kollegen Konstantin Sacher mit spannenden Persönlichkeiten über Abschiede, Sterben, Tod und den Sinn des Lebens. Heute habe ich gleich zwei Gäste, nämlich Katharina Peik und Yvonne Oleb. Ich werde euch auch gleich noch näher vorstellen, aber bevor ich überhaupt irgendwas zu euch sage, unsere allererste Frage, die immer die gleiche ist: Wann hast du, wann habt ihr das letzte Mal an euren eigenen Tod gedacht? Yvonne.
Tatsächlich vor zwei Tagen war ich auf einem Konzert von Grand Brothers und da spielte es das Lied Blood Flow und ich weiß schon seit ganz langem, dass das bei meinem Abschied spielen soll.
Okay.
Das fand ich dann ganz spannend, das live zu hören.
Mhm. Cool. Es steht schon die ganze Playlist für die Beerdigung? Nein, aber dieses eine Lied.
Ja. Okay. Und ehrlich gesagt war ich mir im Nachhinein auch gar nicht mehr so sicher, ob es passend ist.
Okay.
Mhm. Aber es war ein schöner Moment.
Mhm. Also das keine Bad Feelings, sondern
Das ist ein Hammer-Song.
Schön. Katharina?
Ja, ich finde das eine ganz schwere Frage und gleichzeitig die einfachste überhaupt, weil eigentlich allein auch durch meinen Beruf und mein Theologinnensein denke ich, glaube ich, jeden Tag auch irgendwie ein bisschen mein eigenes Sterben mit. Also egal, ob es in der Arbeit ist mit anderen Menschen oder eben auch dann in der Tiefe der theologischen Betrachtung. Und ich erinnere mich an meine Teenagerzeit, wo ich immer schon gesagt habe, ich möchte so leben, dass ich sterben kann. Und das fanden natürlich meine Friends damals extrem spooky. Heute weiß ich, ja, ich war halt schon immer ein Mensch, der sich tiefschürfend mit dem Leben beschäftigt hat und damit halt auch mit dem Sterben. Aber tatsächlich jetzt auch in letzter Zeit habe ich mich in meinem Freundeskreis viel beschäftigt damit, weil wir einfach Todesfälle zu betrauern haben und ich mich dann mit meiner Freundin Conny auch zusammengesetzt habe und wir eben gemeinsam immer wieder und manchmal auch ganz konkret überlegen, wer soll was erfahren, wer soll was tun, wer soll was erledigen und wer soll vielleicht auch was erhalten, wenn wir tot sind.
Spannend. Okay, da will ich auf jeden Fall noch mehr dazu erfahren. Ihr beide habt euch ja auch kennengelernt, da ging es um den Tod. Deswegen stelle ich euch jetzt einfach mal vor. Katharina Peik ist meine liebe Kollegin, Pfarrerin hier in Wien. Katharina, du bist Hochschulpfarrerin, also für die Seelsorge vor allem der Studierenden zuständig. Du bist aber auch aktiv und ansprechbar, vor allem für queere Themen. Und ja, wir kennen uns, wir sind per Du und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und Danke. Du hast eigentlich mir empfohlen, uns empfohlen, ganz toll, und freue ich mich sehr, Yvonne Oleb. Yvonne ist Bestatter, hat die Bestattung Tamo in Wien gegründet. Es gab es erst in Berlin, jetzt seit anderthalb Jahren auch in Wien. Und da geht es um ja auch ganzheitliche Bestattungen, wenn man das so sagen kann, auch Trauerbegleitung, also die Bestattung als großen Trauerprozess und nicht irgendwie nur als einmalige Serviceleistung. Wir haben uns auch gerade erst kennengelernt, aber ich bin schon sehr begeistert und ja, freue mich auf unser Gespräch. Katharina, Yvonne, ihr beide habt euch kennengelernt, da ging es ja ganz konkret um das Thema Tod. Katharina, ein Freund von dir hat assistierten Suizid in Anspruch genommen, du hast ihn begleitet, ihr habt gemeinsam sein Sterben und sein Tod sein Begräbnis vorbereitet. Und so bist du auf Ivono gestoßen. Und ja, seitdem begleitet ihr euch auch ein bisschen. Aber vielleicht könnt ihr noch mal erzählen, wie war das, sich zu treffen und sich auch sympathisch zu finden im Moment, wenn jemand anders seinen Tod vorbereitet. Wie war das?
Ja, also ich war ja schon länger beschäftigt mit der Tatsache, dass mein Freund sterben wird, weil assistierter Suizid bedeutet eben auch, dass man sich vorbereiten kann und auch muss natürlich. Und wir als Zugehörige, das heißt, wir sind ein paar FreundInnen, die eben die engsten Menschen von unserem Freund waren, und wir haben eben gemeinsam dieses Sterben, so die letzten Monate und das Leben auch, also all die Wünsche auch, die noch da waren, aber eben auch das Sterben vorbereitet oder gestaltet, besser gesagt. Und im Zuge dessen haben wir uns dann irgendwann eine Trauerbegleitung geleistet oder geholt. Und die kam eben so zustande, dass ich mich eigentlich beruflicherweise mit Ivono und Ulrike von Tamo getroffen habe. Und das war ein sehr tolles Netzwerktreffen sozusagen, Austausch als BestatterInnen und Theologin, Pfarrerin. Und in diesem Gespräch ganz am Schluss habe ich die Situation erwähnt, die in meinem Leben eben stattfindet, die ja auch irgendwie eine Mischung aus meiner seelsorglichen Tätigkeit und einer Angelegenheit, die mir als Mensch auch einfach geschieht, die eben gerade da war. Und ich erinnere mich an den Moment, wo du, Ivono, gesagt hast, ja, Katharina, vielleicht brauchst du auch eine Begleitung oder so ähnlich. Und wenn man als Pfarrerin arbeitet oder als Mensch, die sich beruflich damit auseinandersetzt, selber Sterbebegleitung macht, selber auch Bestattungen macht und Trauernden hilft und so weiter. Wenn man dann selber in so einer Situation ist, braucht man auf jeden Fall, glaube ich, diese auch Ansprache von außen oder auch mal das darauf hingewiesen werden, hey, wen hast denn du eigentlich und was hast denn du eigentlich an Support? Und wir haben uns dann eben damals entschieden, Ivono zu buchen als Trauerbegleitung. Und Ivono hat das extrem toll gemacht. Und ich weiß noch, dass der Moment, als wir das erste Mal uns getroffen haben mit der Gruppe und mit Ivono, als das größte Gefühl war eben, oder das stärkste Gefühl war eben, des Gehaltenwerdens und dass ich mich auch fallen lassen konnte. Und das ist für eine Person wie mich, die eben in diesem Beruf ist, schon was sehr Seltenes, eine sehr seltene Erfahrung. Und es war für mich so, ich sage immer, das war so ein Turning Point in der ganzen Begleitung unseres Freundes, dass wir plötzlich eben Hilfe hatten. Mhm. Ja.
Aber das heißt auch, euer Freund war da einfach auch immer mit dabei noch, ne?
Nein, der war dabei. Also der war in unserer Trauergruppe nicht dabei.
Okay, aber er war Teil des Prozesses, also ja. Gemeinsam mit dir, Ivono, um
genau,
den
wusste
Tod vorzubereiten.
Das.
Ja. Mhm. Und passiert es öfters, dass du, Ivono, Menschen vor ihrem Tod triffst und auch begleitest?
Ja, doch. Also auch in der Geschichte gab es einfach Treffen mit den Zugehörigen, aber es gab auch Treffen mit der Person, wo alle wussten, die Person wird sterben, wird sich verabschieden. Und tatsächlich machen wir das immer wieder. Also es kommt auch so ein bisschen drauf an, wann die Leute auf uns zugehen und sagen, sie möchten von uns begleitet werden. Und ich glaube, es ist immer noch oft eine Hürde, weil es eben eine Bestattung ist. Und ja, wenn man eine Bestattung anruft, heißt es, also man macht dann einen großen Schritt, glaube ich, im Prozess. Und deshalb ist da, glaube ich, auch noch viel Hürden. Aber es passiert immer mehr, dass Leute uns vorab kontaktieren, auch selbst. Und ich finde das tatsächlich sehr gut, weil Trauern beginnt meiner Meinung nach sehr viel früher als mit dem Tod.
Mit dem eigentlichen Tod, ja.
Und auch für mich und meine Arbeitsweise ist es total bereichernd, wenn ich mit den Personen selbst noch sprechen konnte. Und manchmal erzählen mir die Menschen auch einfach Sachen, die sie vielleicht ihren Zugehörigen so nicht sagen können oder wollen oder die nicht so gut gehört werden, weil einfach viele Emotionen da sind.
Und wie sieht so eine Begleitung dann konkret aus? Also man ruft dich an, sagt, hier wird jetzt bald jemand sterben, und dann kommst du und machst erstmal was? Verkaufst Särge? Nein.
Nee. Wir verkaufen tatsächlich keine Särge. Also wir verkaufen schon Särge, aber das ist nicht unsere Arbeit. Unsere Arbeit ist, wie eine Begleitung aussieht, ist tatsächlich total unterschiedlich. Also das hängt ganz von den Menschen ab, die wir begleiten, wie das aussieht. Aber meistens ist es so, dass wir mal ein Erstgespräch haben mit den Leuten, die mit uns ein Erstgespräch haben wollen. Wo wir einfach mal so einchecken, was ist die Situation, was für Wünsche oder Bedürfnisse sind schon da, sind schon artikuliert, beziehungsweise was wir aufschreiben sollen. Aber wir schauen eigentlich auch, okay, was ist das eigentlich gerade für eine Situation? Sind die Leute gut versorgt? Also auch haben die genug Pflegesupport? Also Sterben hat auch immer viel mit Pflegearbeit zu tun. Mhm. Oder brauchen die vielleicht Anlaufstellen? Also wir vernetzen sozusagen auch vorab mit unterschiedlichen palliativen Pflegeangeboten. Es gibt auch irgendwie Trauergruppen, die für Menschen sind, die pflegend sind, also pflegende Angehörige. Und gucken einfach, wie geht's den Leuten gerade? Sind die irgendwie total gut und stabil versorgt oder sind sie extrem in einer Orga- oder Supportrolle und haben eben gar nicht so den Space, sich auf ihre eigenen Gefühle einzulassen? Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen was in der Begleitung von eurer Gruppe da war, dass ich das Gefühl hatte, da war sehr viel Support,
ja,
und sehr viel Liebe und irgendwie, ja, auch einfach viel Orga. Und ich hatte so das Gefühl, als ich reinkam, war so das erste Mal der Moment da, wo jemand gefragt hat, was braucht ihr eigentlich?
Ja. Ja.
Und wir begleiten halt sozusagen die Verstorbenen, also die Menschen, die sterben oder verstorben sind auf ihrem Weg, aber wir begleiten auch die Zugehörigen auf ihrem Weg. Und wie lange dieser Weg ist, ist total unterschiedlich. Das sind manchmal, also es sind tatsächlich immer Wochen, also es ist selten nur ein paar Tage, aber es können auch Monate sein.
Wow, okay, das ist schon wirklich ein anderer Ansatz als den man sonst von Bestattungen kennt. Kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen sagen, wie es überhaupt dazu kam? Also das ist ja eher eine Sozialarbeit eigentlich auch, die du da machst und eine tolle, eine wertvolle. Wie, genau. Ja. Wolltest du schon immer Bestatter werden?
Also ja, tatsächlich finde ich auch, dass dieser Beruf falsch angesiedelt ist. Also ich finde, das ist, oder so wie wir ihn ausüben, ist es ein Beruf der sozialen Arbeit. Ich fände es auch total schön, wenn man das irgendwann mal als Teil der sozialen Arbeit lernt und nicht einen kaufmännischen Beruf. Wie es dazu kam, also du hast es vorher schon angesprochen, ich habe vorher in Berlin bestattet, in einem Bestattungskollektiv, die auch so arbeiten, also trauerbegleitend bestatten. Und für mich war dann irgendwann klar, dass es das in Wien oder Österreich nicht gibt. Und das fand ich schade. Und ich mag den Süden sehr gern. Und deshalb habe ich Ulrike kennengelernt, meine Kollegin. Die hat damals in Berlin die Ausbildung gemacht, die ich auch dort mitkonzipiert habe. Also ich habe dort auch unterrichtet, eben diese Art des Bestattens zu lernen, weil es da tatsächlich noch sehr wenig Angebot gibt. Und dann haben wir gemeinsam beschlossen, dass wir TAMO gründen werden. Und das haben wir vor einem Jahr gemacht.
Und Katharina, wie seid ihr wiederum dann auf TAMO gekommen?
Ja, eigentlich, dass ich über Ulrike, die ich in anderen Kontexten kennengelernt habe, genau, also wir wurden uns vorgestellt mit endlich lernt ihr euch mal kennen, das ist okay. Die Bestatterin und die Pfarrerin, genau. Und dann haben wir das Netzwerk, ja. Also wir haben uns gleich so ein Treffen ausgemacht. Ja,
ja, wir haben dich kontaktiert,
ja,
weil wir eben auch in unserer Bildungsarbeit einen Schwerpunkt für queere Menschen haben und da wollten wir sozusagen dich kennenlernen. Ja. Einfach auch als Pfarrerin, die queere Menschen am Schirm hat, war das für uns sehr wichtig, mit Katharina vernetzt zu sein.
Genau, das ist eben auch einer eurer Schwerpunkte. Ich habe gesehen, Queer Death war ein Workshop, den ihr, glaube ich, auch angeboten habt oder anbietet oder so. Also ihr habt queere Personen auch sehr im Blick. Was bedeutet Queer Death?
Also ich glaube, das könnte eine ganze Episode füllen. Ja. Also so in Kürze, wir machen unterschiedliche Bildungsformate, also an Unis oder auch für Betriebe oder auch so freie, zugängliche Infoveranstaltungen. Für queere Menschen bedeutet Sterben oder Tod sein oder Trauern oft oder meistens zusätzliche bürokratische Hürden zu bewältigen. Also das Bestattungsgesetz ist sehr heteronormativ geprägt. Es geht, also im Tod sind wir wieder sehr eng an unsere Herkunftsfamilie gebunden, rein rechtlich. Und das ist auch für manche was Schönes, aber für manche passt das nicht mehr so gut mit der tatsächlich gelebten Realität zusammen.
Aber hast du Beispiele, was da zum Beispiel eben auch ein Problem ist oder was man, wo man ansetzen könnte, was anders sein sollte, was man vielleicht nicht gleich im Blick hat?
Vieles. Aber so, ich glaube, es ist sehr wichtig für queere Personen, sich mit ihren Rechten und auch mit den Pflichten auseinanderzusetzen nach dem Tod und auch mit so Sachen wie einer Bestattungsverfügung, wo man auch bestimmen kann, wer sozusagen Verantwortung trägt über mich, wenn ich tot bin, oder wer die Aufgabe des Bestattens übernimmt. Einfach um, also wenn ich sozusagen nicht verheiratet bin und vielleicht mit meiner Herkunftsfamilie jetzt nicht so den engen Kontakt habe, dann kann es passieren, dass dann mein Cousin zum Beispiel mich bestattet. Wenn ich keine Kinder habe oder ein Einzelkind bin oder whatever. Und das passt dann vielleicht gar nicht so gut, weil mein Cousin kennt mich eigentlich gar nicht so gut und weiß wenig über mein Leben. Und viele Menschen in älteren Generationen sind auch nicht geoutet. Also wir leben in so einer Welt, die irgendwie, glaube ich, parallele Zeitstränge hat für queere Menschen.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Ja, das war bei uns ja auch eben letztes Jahr bei unserem Todesfall das Thema. Das war auch ein queerer Mensch und auch ein Mensch, der sich von der Herkunftsfamilie abgewandt hatte. Und wir waren eben die Familie. Also ich würde auch gar nicht da unterscheiden und sagen, das eine oder das andere. Also Familie ist Familie. Also ich suche mir halt in dem Fall vielleicht meine Familie aus. Und wir hatten alle in der Gruppe ganz eigene Rollen, die sich auch so irgendwie organisch irgendwann ergeben haben oder die halt unser Freund auch bestimmt hat teilweise. Und Rollen gehen ja auch mit Verantwortung einher. Also das ist dann keine Freundschaft, wo ich halt einfach so ein bisschen da bin, sondern die Freundschaft hat halt auch bedeutet, dass wir die Papiere erledigen, dass wir die ganzen Dinge vor Gericht machen oder beim Amt sozusagen. Genau, dass wir eben ja diese Verantwortung übernehmen. Und in unserem Fall war es ja auch so, dass wir wirklich im Sterben auch dabei waren. Ja, oder halt auch die Frage nach Bestattung, ja, nein, Körperspende war da das Thema, aber dass wir halt auch über sowas informiert wurden. Ja. Das ist so in queeren Kreisen ja bei uns ohnehin halt irgendwie klar, dass wir andere Familienstrukturen haben. Dass andere Beziehungen vielleicht entweder wichtiger oder genauso wichtig sind wie biologische, sage ich jetzt mal, Familienangehörige.
Und aber gibt das dann vielleicht tatsächlich oft rechtliche Probleme, wenn dann die leiblichen Eltern oder kommen und sagen, na hallo mal hier, posthum möchten wir aber doch wieder das Sagen haben oder so?
Ja, ich glaube, oft finden sich da auch schöne Kompromisse und gemeinsames Sein und oft lernen sich die Leute ja auch erst nach dem Tod kennen. Ich finde, das sind doch immer ganz schöne, also es können auch schöne Begegnungen sein. Aber klar, da gibt es auch Spannungen und Gefühle und Konflikte, die vielleicht nicht geklärt wurden, wo man dann einfach mit viel Fingerspitzengefühl damit umgehen muss. Und wir fragen, egal ob die Person queer ist oder nicht, wir fragen immer, wer ist da noch?
Ja.
Also egal, wer zu uns kommt, wir fragen immer, gibt es da Freunde, gibt es da Kolleginnen, gibt es da NachbarInnen?
Das finde ich ganz besonders schön. Du sprichst ja auch von Zugehörigen, also nicht eben dieses klassische Angehörige, eben Vater, Mutter, Kind. Ja, und die kontaktiert ihr dann auch und…
Oder wir laden sie ein, dazu zu kommen, oder wir fragen einfach nach, ob da vielleicht noch jemand ist, der irgendwie eine andere Form des Abschieds braucht oder irgendwie noch eine Begegnung mit dem Verstorbenen oder wer ist da überhaupt und was gibt es da für Bedürfnisse. Und wir machen eigentlich immer diesen Rahmen auf, egal was für eine Biografie da dahinter steckt, weil ich glaube, das funktioniert nicht nur für queere Personen immer weniger, dieses heteronormative Familiengefälle.
Ja. Ich würde sogar sagen, dass queere Menschen ja schon lange, also schon seit Jahrzehnten eigentlich eigene Formen von Trauerarbeit, Bestattungskultur und so weiter haben, die eben für alle Menschen immer interessanter werden. Also zum Beispiel angefangen mit der ganzen Bestattungskultur in den 80er Jahren, als HIV-positive Menschen gestorben sind und die von Bestattungen zum Beispiel ausgeschlossen wurden oder aus Familiengräbern ausgeschlossen wurden. Das heißt, es sind so Community-Gräber entstanden, Gemeinschaftsgräber, die wir natürlich auch schon noch von auch aus anderen Kontexten kennen. Aber ich finde hier einmal wieder, dass die queere Community auch wieder was geschaffen hat, was sich viele Menschen, die sich nicht als queer bezeichnen, auch ja aneignen können oder sich,
profitieren können.
Ja, davon profitieren können, natürlich.
Mhm. Schön, ja. Ivono, ich habe auch gesehen, oder wir haben es auch besprochen kurz, dass ihr sehr eben die Zugehörigen oder eben viele Menschen eben mit in diesen Trauerprozess, in den Abschiedsprozess mit einbindet. Ich habe auch eure Insta-Seite angeschaut, da sieht man ein Bild, wie eben viele Menschen einen Sarg raustragen und drunter eben auch den Kommentar, dass das eigentlich was sehr, sehr Schönes ist. Ich habe das tatsächlich so noch nie erlebt, auch obwohl ich oft beerdige, habe ich noch nie erlebt, dass wirklich Zugehörige einen Sarg tragen. Wie reagieren die auf eure Vorschläge und wie, ja, also erzähl mal ein bisschen was darüber.
Also die Leute reagieren total positiv auf unser Angebot, auch ist überrascht, dass man eben,
dass das geht,
dass
oder?
Das geht, ja. Dass man darf. Ich finde ja. Das, also ich bin dann auch immer überrascht, weil ich mir denke, wann ist das eigentlich passiert, dass wir irgendwie davon ausgehen, dass wir bei so super persönlichen Erfahrungen nicht mitreden können. Also ich frage mich dann immer.
Und nicht mittun.
Nicht mittun.
Ja. So, spannend, weil, ne? Weil bei der Geburt ist es ja eigentlich ja. Nicht so, aber genau. beim Tod.
Ja. Stimmt, ja. Irgendwie Verluste sind schon super bedeutsame Momente in unseren Biografien. Und dass man in diesen Momenten nicht sagen darf, hey, ich will das eigentlich machen oder ich will das nicht machen oder ich brauche irgendwie noch Zeit. Also ja.
Ja, ihr habt ja auch bei uns die, also als wir euch gerufen haben, also um zur Erklärung, Tamo haben dann auch eben unseren Freund abgeholt. Also er hat sich für eine Körperspende entschieden, aber wir haben bewusst eben Tamo auch gebucht für diese Abholung und wir waren darum sehr froh, weil als die Menschen von Tamo kamen, wurden wir auch wieder aufgefangen. Also wir wurden auch in unserer emotionalen Überforderung erstmal abgeholt. Und dann waren da Menschen, die wussten, was jetzt zu tun ist mit dem toten Menschen. Gleichzeitig haben sie uns aber, habt ihr uns involviert und auch immer gefragt, was wir wollen, ob wir jetzt gemeinsam das Tuch über unseren Freund legen wollen. Und so weiter, bis hin auch zu dann den toten Körper eben auf die Bahre legen und in den Sarg. Und dass man das gefragt wird, und für mich ist jetzt vielleicht ein toter Körper auch nicht etwas Neues, aber trotzdem war es was sehr Besonderes, dass wir uns alle so involviert haben und also wirklich auch in die körperliche Berührung nochmal reingegangen sind und dass uns aber auch die BestatterInnen dazu ermutigt haben oder uns eingeladen haben dazu und uns dabei begleitet haben. Das ist natürlich was ich auch als Pfarrerin machen kann. Aber so oft haben wir jetzt auch nicht die Gelegenheit, weil wir ja dann doch oft auch kommen, wenn die Bestattung zum Beispiel
schon alles erledigt hat.
Genau.
Meistens
genau.
Bei mir.
Mhm.
Ja.
Genau. Genau, also bei unseren Abholungen ist es eigentlich immer so, auch wenn die im Hospiz sind oder im Pflegeheim, dass wir erstmal ankommen und gucken, wer ist da. Oder wer kommt vielleicht noch, müssen wir noch warten und dann einfach schauen, was braucht die verstorbene Person an Versorgung, was brauchen die Leute, die da sind und dann sozusagen Schritt für Schritt erklären, was wir machen und eben die Menschen fragen, ob sie mitmachen möchten. Und ich habe das Gefühl, das ist was total Hilfreiches und Bereicherndes für Menschen, dabei zu sein. Oder auch einfach, selbst wenn die Menschen nicht mitmachen möchten, zu sehen, dass ihre Verstorbenen irgendwie respektvoll und achtsam behandelt werden und versorgt werden und dass es tatsächlich in der Totenfürsorge passiert und dass mit ihnen irgendwie gut umgegangen wird.
Ich stelle mir das auch sehr tröstlich vor, ne? dass man auch dann das Gefühl hat, man tut noch was für den verstorbenen Menschen, also wenn er auch nicht mehr da ist und trotzdem, ja. Was versteht man genau unter Totenfürsorge?
Eine Totenfürsorge ist die Versorgung von den Toten.
Nee. Waschen und ankleiden.
Anziehen, aber auch rituelle Handlungen. Also für manche Menschen ist es wichtig, dass ein Song gespielt wird. Also ich frage Menschen oft, also wenn sie sozusagen, wenn ich die Chance habe, mit ihnen zu sprechen, wenn sie noch leben, frage ich sie, gibt es was ich tun soll im ersten Moment, wenn sie gestorben sind. Und nicht selten sagen die Leute, ich möchte nochmal diesen Song hören. Und dann spiele ich diesen Song ab und das tue ich manchmal auch in der Kühlung. Oder es kann irgendwie die Beigabe von einem Brief sein oder von einem Foto oder ein ganz bestimmtes T-Shirt wird angezogen oder ja, also das können auch rituelle Handlungen sein, aber ja, es ist auch Waschen, Anziehen und Wunden versorgen.
Ja, okay.
Oder noch einen Wodka trinken.
Ich würde gerne noch mal kurz beim Thema assistierter Suizid bleiben. Das war ja hier in Österreich ein großes Aufregerthema im September, als Niki Glattauer, der Journalist, gesagt hat, er möchte diesen assistierten Suizid in Anspruch nehmen und vor seinem Tod ein großes Interview gegeben hat. Und das hat für unheimlich viel Gesprächsstoff gesorgt. Und ich frage mich, warum das auf so eine große Resonanz gestoßen ist. Könnt ihr euch das erklären? Was ist das, was die Menschen bei diesem Thema so sehr auffühlt? Also ich meine, jetzt Tod ist grundsätzlich schon ein schwieriges Thema, deswegen machen wir auch diesen Podcast. Oder ich finde es ja ein wunderschönes Thema, aber für viele Menschen eben ein schweres Thema. Auch dem eigenen Leben ein Ende zu setzen, ist natürlich für viele schwierig.
Ich glaube schon, dass der Tod und das Sterben für viele Menschen auch eine Form von Geheimnis sind. Okay. Also dass auch etwas im Verborgenen bleibt und auch etwas quasi manchmal ja für sie entschieden wird. Also das heißt ja irgendwann oft so, das Einzige, was ich nicht mitentscheiden kann, ist, wann ich sterbe. So.
Ja.
Und dass das, also es ist ein Riesenthema, assistierter Suizid. Aber auf deine Frage jetzt, ich denke schon, dass viele Menschen, dass es den einen Menschen sehr gut tut, sich zu überlegen, ich kann vielleicht auch den Zeitpunkt meines Todes selbst bestimmen, wenn ich bestimmte Erkrankungen habe zum Beispiel. Dann habe ich sozusagen das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und für andere gehen sicher schnell, und das ist ja auch in Ordnung, ethische Fragen durch den Kopf. Wir leben ohnehin in einer Welt, wo Leiden und Krankheit und auch Sterben und vor allen Dingen auch Menschen am Lebensende, egal wie jung oder alt sie sind, als sozusagen Last empfunden werden, dass man in dieser Welt eben alles beschleunigen möchte, also auch das Sterben, weil es ist ja sozusagen, ich spreche jetzt wirklich nicht über mich, sondern was ich denke, was in unserer Gesellschaft vorherrscht für ein Denken, dass das keine Lebenszeit ist, die man noch unnötig in die Länge ziehen sollte und so weiter. Und ja, und dann kommt natürlich die Frage auf, ab wann kann man dann denn auch diese Phase verkürzen? Und wenn es doch geht, warum macht die Person es dann nicht? Also ich denk, das ist eine ganz starke ethische Fragestellung, die sich bei assistiertem Suizid stellt. Was sagt es aus und wie beeinflusst das eben unser Handeln und unser Denken und unseren Umgang mit Menschen, die krank sind, egal ob psychisch schwer krank oder körperlich schwer krank und oder die eben auch wirklich sterben werden.
Ivano, hast du öfters auch mit dem Thema assistierten Suizid zu tun? Oder?
Ja, also aus meiner Perspektive ist es eine Variante des Todes. Mhm. Aus meiner Perspektive ist es, also es sind andere Abschiedsprozesse. Also wenn das Umfeld weiß, dass das passieren wird, gibt es da einfach Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten.
Ja, nämlich also, bewusst zu gestalten.
Auch. Genau. Mhm. Einfach noch zu wissen, okay, was ist mir noch wichtig, was möchte ich tun? Aber auch Herausforderungen. Also ich glaube, es ist auch eine unglaubliche Anspannung, das so zu wissen und da irgendwie durch die letzten Tage zu gehen.
Ja.
Das, da ist auch viel, viel Druck.
Ja. Das haben wir alles erlebt, genau.
Das denke ich mir.
Deswegen war die Begleitung auch so wichtig. Aber wir haben das alles erlebt, die ganzen Ambivalenzen und Spannungen, die man haben kann, von immer wieder bis fast zum letzten Minute auch nachdenken, hätte es nicht einen anderen Weg gegeben.
Ja.
Gleichzeitig natürlich, die Person hat das selber entschieden und es ist nicht meine Entscheidung und ich bin da in deiner Entscheidung. Dann alles für den Menschen noch tun zu wollen, was geht. Bei uns waren das auch teilweise sehr lustige Sachen, die wir noch gemacht haben. Gleichzeitig auch immer diese Traurigkeit spüren und aber auch eine Ausgelassenheit, wenn es eben auch geht, natürlich je nachdem, wie krank der Mensch ist und wie, genau, aber ja, und alles bereiten und alles tun und gleichzeitig auch zu wissen, das habe ich nicht tun können am Schluss. Also das sozusagen.
Ja.
Und damit auch den Frieden zu finden. Und für mich hat das alles sehr am Ende sehr viel Sinn ergeben. Also ich habe ein Gefühl gehabt, nachdem unser Freund verstorben war, das so am allerstärksten war die Traurigkeit natürlich, aber auch die Dankbarkeit, dass ich unglaublich dankbar war, dass ich das mit ihm erleben durfte, dass auch das Vertrauen von seiner Seite zu uns so groß war, dass wir die letzten Tage mit ihm gestalten. Ja, und dass wir durch das alles so gut durchgekommen sind, sozusagen im Sinne von, dass wir uns gut damit beschäftigen konnten. Und da war eben die Begleitung auch wichtig von Tamu, von Ivono in dem Fall.
Genau, also ich würde sagen, in jeder Begleitung kommen andere Themen hoch. Und egal, was das für Themen sind, mit denen setzen wir uns einfach zusammen auseinander und führen Gespräche oder machen irgendwie Pläne, Ideen, gucken, was ist möglich. Aber in erster Linie bieten wir Austausch an.
Katharina und ich haben ja auch beruflich mit dem Thema Tod zu tun, aber eben nicht nur. Wir verheiraten auch, wir taufen, also wir begleiten durch alle Lebensphasen. Du, Ivono, dann bist jetzt auf den Tod spezialisiert. Macht das was mit dir aus, dass das Sterben so sehr zu deinem Alltag gehört? Und nein?
Nein. Also ja, klar, jeder Beruf macht was mit jedem. Auf jeden Fall macht es was mit mir, aber es macht jetzt nicht, dass ich irgendwie besonders viel Traurigkeit in meinem Leben habe.
Ja. Und du sprichst auch nicht gern von einer professionellen Distanz, sondern eher von einer professionellen Nähe, oder? Ja, die du zu den Zugehörigen oder auch zu den Sterbenden aufbaust. Gibt es trotzdem was, was dich besonders bewegt oder beschäftigt hat? Und wie gehst du damit um, wenn dich ein Tod besonders berührt?
Wenn mich ein Tod besonders berührt, dann gucke ich zuerst mal in mich selbst hinein und frage mich, warum berührt mich dieser Tod und was in dieser Geschichte löst so viel in mir aus. Und dann gibt es halt so ein bisschen zwei Wege. Entweder es ist irgendwie einfach, dass ich durch meine Empathie sozusagen da viele Emotionen bei mir auch in Resonanz gehen. Oder ist es, weil es tatsächlich was in meiner Geschichte berührt. Und dann muss ich meine Hausaufgaben machen und mich mit meiner Geschichte beschäftigen und gucken, sind da Sachen, die ich mir nicht genug angesehen habe oder nicht gut versorgt habe, oder gibt es einfach Sachen, wo ich nochmal eine extra Runde drehen muss und mir die ansehen muss. Damit ich einfach gut und stabil in meiner Arbeit bin, muss ich das einfach tun.
Gibt es Szenarien, die du dir gar nicht vorstellen kannst? Also ich bin zum Beispiel einfach wahnsinnig froh als Mutter, dass ich noch kein Kind beerdigen musste. Also die jüngste Person, die ich beerdigt habe, war 23. Fand ich, hat mich auch sehr berührt, aber als Mutter kann ich es mir im Moment schwer vorstellen, ein Kind zu beerdigen. Und ich kenne auch Ärztinnen, die sagen, seit sie Mütter sind, können sie eigentlich keine offenen Herzen mehr von Kindern operieren oder so. Gibt es das bei dir auch, dass du sagst, es gibt so ein Szenario, das ist, geht für dich gerade gar nicht?
Eigentlich nicht. Also ich glaube, ich habe auch schon alle Altersgruppen bestattet. Und das sind immer unterschiedliche Prozesse damit verbunden. Und klar, es gibt irgendwie Begleitungen, wo ich sage, das kann ich gerade nicht gut begleiten, dann übernimmt das meine Kollegin. Und ich glaube, zurzeit wäre das tatsächlich bei Tierbestattungen, dass ich merke, ja, ich bin da noch nicht so weit. Also ich muss da einfach noch in mir emotionale Resonanzräume öffnen.
Bevor für Tierbestattungen?
Ja.
Okay.
Weil mir da einfach noch so ein bisschen, da fehlt mir so noch, glaube ich, ein paar Puzzlestücke, dass ich das alles gut verstehen kann.
Okay.
Und meine Kollegin, ich glaube, die kann das. Und das würde ich dann ihr geben.
Ja.
Und ich arbeite einfach noch ein bisschen an mir selbst.
Wird das angefragt, Tierbestattung?
Mhm.
Schon? Spannend. Aber wahrscheinlich meistens Hunde und Katzen, also nahe Haustiere oder wahrscheinlich.
Auch, ja. Also meistens, ja. Also noch sehr wenig, aber es kommt. Ich habe vielleicht eine Frage an dich, Katharina, weil du vorhin meintest, dass es für dich aufgrund deines Berufs und deiner sonstigen Rolle irgendwie neu war, dass du begleitet wirst. Wollte ich dich fragen, habt ihr eigentlich auch sowas wie eine Supervision?
Ja, wir haben Supervision und auch als Pfarrerin schätze ich sehr Intervision, das heißt einfach mit KollegInnen auch vertraulich sprechen. Klar haben wir das. Aber klar, wenn du jetzt so auch im Privaten was erlebst, was aber auch mit deiner beruflichen Rolle ganz viel macht.
Also das war für dich ja so eine Situation, wo deine Rollen sehr verschwommen sind. Ne?
Ja.
Weil wir sind sonst klar auch, wir sind die Seelsorgerinnen, wir sind Pfarrerin, Ansprechpartnerin, die stark bleiben sollen, wenn alle anderen die Fassung verlieren. Und in diesem Fall warst du, also wahrscheinlich mehr Freundin, aber trotzdem ja auch warst du in der Rolle der Seelsorgerin. Ja. Wie war das für dich, wenn Rollen so verschwimmen?
Ja, ich glaube, ich konnte damit ganz gut umgehen eigentlich. Ich habe tatsächlich mit meinem sterbenden Freund auch manchmal ausgemacht, klingt jetzt vielleicht lustig, aber wir haben manchmal auch ausgemacht, ich setze mich auf einen anderen Sessel, wenn ich mehr als die Seelsorgerin sprechen soll oder da sein soll oder will. Ja. Also wenn ich bei ihm war, haben wir das manchmal auch so ein bisschen klären können. Und ja, auch so muss ich sagen, ist es mir doch recht leicht gefallen. Aber vor allen Dingen eben in dem Moment, wo ich selber auch diese Hilfe dann hatte.
Ja.
Und eine professionelle Hilfe. Ich meine jetzt eben gerade nicht mit Freundinnen reden. Freundinnen haben in der Zeit, also Freundinnen, die nicht direkt involviert waren, haben in dieser Zeit mir auch Fragen gestellt, die mich dann eher wieder durcheinander gebracht haben zum Beispiel. Also beispielsweise gerade, wenn es um den assistierten Suizid geht und man begleitet den, dann hat man selber so Phasen. Also man setzt sich damit auseinander. Und bei mir war es so, dass ich natürlich am Anfang gedacht habe, puh, geht gar nicht. Und dann aber ganz schnell auch irgendwie gesagt habe, ja, jetzt musst du dich damit auseinandersetzen und dann hineingewachsen bin. Und eben mit meinem Freund auch eben in diese Auseinandersetzung damit hineingewachsen bin. Und wenn dann kurz vorm Sterbetag, sage ich jetzt mal, dem gewählten Sterbetag, dann eine andere Freundin plötzlich sagt, wow, also ich kann das ja gar nicht nachvollziehen oder also ich, naja, also ich bin bei dir, aber ich finde es ja ethisch immer noch irgendwie schwierig. Und da habe ich zum Beispiel dann auch gesagt, stopp, das ist jetzt nicht für mich der richtige Support, weil
du triffst ja nicht
über
die
diese Frage habe ich ja schon nachgedacht.
Ja, ja, und auch mit ihm gesprochen wahrscheinlich.
Genau.
Ne? Ja, ja. Ja. Klar, aber also ich habe ja auch schon zumindest eine Dame sehr intensiv begleitet und ich habe auch gemerkt, das ist dann irgendwann der Punkt, da kann man nicht nochmal sagen, wollen Sie sich nicht nochmal überlegen
nein,
oder so, sondern
nein, das war ganz dann, klar.
Ja, genau.
Das war ganz klar, da, wenn man das zusagt, dass man da ist und das habe ich auch als Mensch und als Theologin aus vollem Herzen, als Seelsorgerin aus vollem Herzen sagen können, ich bleibe da. Ich bleibe da bis zum Schluss und darüber hinaus.
Und das heißt, ihr wart auch wirklich bei ihm, als er dann zum letzten Mal ausgeatmet hat?
Ja, genau.
Wie ist das, wenn man dann früh, noch oder ich weiß nicht, wann das war, welche Uhrzeit, aber wenn man dann weiß, okay, das ist jetzt das letzte Mal Frühstück oder Mittagessen? Oder?
Ja, also es war nachts, weil, genau, das ist ganz klar, es musste im Mondschein passieren, aber, oder abends, genau. Und ja, natürlich ist es was Besonderes zu wissen, das ist das letzte Mal, aber man denkt sich das, also ich habe mir das dann auch in den Wochen davor schon gedacht, dass es jetzt die letzten Wochen sind und man die vielleicht besonders intensiv miteinander lebt, soweit es halt auch überhaupt ging, weil assistierter Suizid bedeutet halt auch, dass der Mensch extrem lebenseingeschränkt ist.
Na klar. Ja. Mhm. Und Ivono, ihr seid aber beim Sterben eher nicht dabei. Nein.
Nein, nein, wir kommen danach sozusagen. Oder, also wir sprechen auch davor, also ich glaube zu dem Punkt, dass es einen Unterschied macht, ob man von Freunden begleitet wird oder eben von irgendwie Menschen, deren Beruf das ist. Ich glaube, es gibt auch einfach Fragen, die trauen sich Freunde nicht stellen. Oder die sind irgendwie unangenehm oder davor haben einfach Leute Angst. Und glaube ich auch oft ist es unsere Aufgabe, in diese Fragen hineinzugehen und in diese Momente hineinzugehen und einfach angstfrei sich in diesem Schmerz auch zu bewegen.
Ja, 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 oft wissen Menschen einfach auch wirklich nicht, wie dieses Thema anzusprechen ist. Und ich merke jetzt gerade konkret bei mir selbst, meine Schwiegermutter, die wird dieser Tage 92, aber ist schon, also hat schwer Krebs und es geht ihr nicht gut. Und trotzdem merke ich, obwohl es mein Beruf ist, dass es mir schwerfällt, mit ihr über ihre Beerdigung zu reden, weil ich sie nicht kränken möchte oder weil sie, oder also man hat das Gefühl, man würde jemanden kränken, indem man eben nicht davon ausgeht, dass da noch viel Hoffnung ist oder so. Aber
vielleicht stimmt dann ja auch dein Gefühl und es wäre, vielleicht ist es einfach 5 Schritte zu früh. Mhm. Und vielleicht wäre jetzt eher so die Frage, hey, gibt's was, was du noch mit mir machen möchtest? Mhm. Oder vielleicht eher so das tatsächliche Verabschieden, wo noch alle da sind und ein Gespräch führen. Vielleicht ist das
möglich. Ja.
Ja, oder sie vertraut dir vielleicht auch total und weiß, du machst das
noch mach richtig.
Also ich denke, es ist so, will jeder überhaupt über die eigene Beerdigung reden? Manche wollen das halt nicht und sagen, das ist euer Ding. Mhm. Und manche wollen das und haben aber das Gefühl, sie sind dazu nicht eingeladen, darüber zu sprechen. In dem Fall ist es dann, glaube ich, schön, wenn jemand sagt, möchtest du, dass wir drüber reden? Möchtest du mit mir drüber reden? Ja. Weil ja doch oft auch die Angehörigen oder FreundInnen gar nicht drüber reden wollen. Es kommt ja, also ich habe das noch so als Kind gehabt oder höre ich noch so, na geh, so weit ist es noch nicht. Oder
Na,
wir reden doch jetzt nicht über dein Sterben und so. Und das empfinde ich jetzt ganz anders. Also das würde ich immer anders machen, egal um wen es geht, um mich selbst oder um welchen Menschen, der mir lieb ist, um mich herum. Ich würde immer das ansprechen, um die Möglichkeit zu eröffnen und um zu sagen, mit mir kannst du drüber reden, ich bin da. Und ich, passt jetzt auch wieder zu dem Freund, der letztes Jahr verstorben ist, weil als wir uns angefreundet haben, hat er schon viel eben auch über sein Sterben nachgedacht und hat mich das direkt gefragt und hat gesagt, wenn wir uns jetzt so anfreunden, wärst du dann bereit, auch mit mir über Bestattung zu reden oder über Sterben? Und ich habe gesagt, ja, selbstverständlich, ich bin Theologin. Mhm. Natürlich können wir darüber reden.
Ja. Ich glaube, generell finde ich es total produktiv, sich gemeinsam zu überlegen, wie wollen wir uns voneinander verabschieden? Oder wie wollen wir gemeinsam durch Verluste gehen? Oder was brauchen wir eigentlich in Verlusterfahrungen, in Abschiedsprozessen? Also klar, es gibt da diesen Aspekt, der tatsächlich, möchtest du Feuer- oder Erdbestattung? Aber eigentlich, ich persönlich finde es viel spannender, diese Gespräche zuzulassen, wo sich die Leute tatsächlich darüber austauschen, hey, was brauchen wir eigentlich, um voneinander, also um uns zu verabschieden? Also das ist die total schwierige Frage, wo ich selten ganz schnelle, klare Antworten bekomme. Weil auch, also das muss ja nicht nur beim Tod sein, also jegliche Form von Verlust oder auch Trennungen, finde ich, sind immer noch sehr, also da gibt es noch sehr wenig Kultur an, wir gestalten das irgendwie auf eine Art und Weise, die unsere Wunden versorgt und nicht noch tiefere hineingräbt. Also was brauchen wir, um uns zu verabschieden?
Ja, gegen das Aus und Weg, würde ich sagen. Also das ist ein Plädoyer gegen das Aus und Weg.
Ja.
Oder Weg und Aus, so. Oder ja, genau. Also was wir zum Beispiel auch als Gruppe machen, wir treffen uns halt immer noch regelmäßig. Regelmäßig, unregelmäßig inzwischen. Aber Uns ist es immer noch wichtig, zusammenzukommen miteinander. Und wir sprechen dann auch immer über unseren verstorbenen Freund. Nicht den ganzen Abend oder Tag, aber es gibt immer eine Anfangsrunde. Wie geht's mir gerade und wie geht's mir mit unserem verstorbenen Freund? Und das ist voll schön, weil es ist jetzt über ein Jahr her und wir vergessen das halt nicht dadurch, sondern es darf auch Raum haben und wir merken, dass wir alle immer unterschiedliche Phasen auch haben.
Ich glaube auch, dass, also ich glaube, die wenigsten Menschen werden tatsächlich vergessen, aber ich finde, es ist so oft so eine Vorannahme, dass man die verstorbene Person irgendwie nicht mehr präsent sein lassen darf. Also ich finde es zum Beispiel total schön, manchmal irgendwie im Alltag oder auch zu besonderen Anlässen, wenn ich den Tisch decke, einfach ein extra Teller und Glas hinstelle und auch einschenke und dann einfach mir denke, okay, dieser Platz ist jetzt für diese Person, die ist zwar verstorben und ich muss dann gar nicht über diese Person sprechen, aber sie ist irgendwie da.
Kriegt eine Präsenz, ja.
Das ist schön, das habe ich noch nie gemacht.
Und das finde ich. Also zum Beispiel, ich mache das manchmal mit meiner Oma und ich wüsste eigentlich auch gar nicht, was ich so viel über sie sprechen soll. Und irgendwie die Menschen, mit denen ich dann an dem Tisch setze, die kennen meine Oma gar nicht. Und das ist irgendwie auch gar nicht wichtig, sondern für mich ist dann einfach wichtig, dass ich sie in den Raum hineinlasse und in mein Leben und in diesem Moment irgendwo in mir drinnen. Also ich muss da auch gar nicht so eine Erinnerungsrunde machen oder so, sondern einfach nur das irgendwie tatsächlich auch mit meinen Händen diesen Teller hinstellen und dieses Glas einschenken, das reicht irgendwie schon, um sie zu füllen.
Ja, ganz schön. Also ja, eben so verschiedene Arten, den Tod ins Leben zu holen und auch die Toten wieder ins Leben zu holen. Ja, schön. Und das würde mich jetzt auch so interessieren, aber so letzte Worte, also gerade auch bei eurem Freund, wenn er sich verabschiedet. Ich könnte mir vorstellen, wenn man weiß, das sind jetzt meine letzten Worte an die Person, dass das gar nicht so leicht ist, dass sie nicht beliebig sind, aber auch nicht zu viel Schwere haben. Also ich kenne Hinterbliebene, denen Briefe geschrieben wurden von sehr kranken Angehörigen, die diese Briefe zum Teil dann aber auch belastend finden. Also wenn zum Beispiel die jüngere Tochter ist, dann heißt es immer, na, halte dich an die Ältere und die Ältere kümmert dich gut um sie. Und die Menschen leben dann mit 70 und 60 Jahren auch noch mit dieser Bürde quasi. Also gute letzte Worte gestalten. Habt ihr da auch Gedanken dazu, Erfahrungen?
Ja, vielleicht weniger ist mehr. Nee, aber also ich kenne das aus der Seelsorge, dass Menschen oft hadern oder viel daran zu knabbern haben oder auch leiden darunter, was irgendein geliebter Mensch, meistens war es der Vater oder ja, vielleicht auch jemand anderes, zurücklassen. Also Bitten, Wünsche und so weiter. Geht so weit, dass Studierende das Studium nicht abschließen, aber auch nicht abbrechen, weil das der Wunsch, der ausgesprochene Wunsch irgendwie einer verstorbenen Elternperson war. Ich habe in der Begleitung mit meinem Freund, der letztes Jahr verstorben ist, festgestellt, dass es für mich, also bei ihm war das so, es gab keine allerletzten Worte zwischen uns, so die jetzt, einmal ist das noch gesagt, sondern die Worte mussten verteilt über die letzten Wochen einfach sein. Also, und mir ist schwer gefallen zu sehen, weil ich ihn ja dann auch fast jeden Tag gesehen habe, mitzubekommen, wie er sich von allen anderen, die beim Sterben nicht dabei waren, verabschiedet hat. Und dann gab es ganz viele rührselige Umarmungen und da gab es auch viele letzte Worte, die ich auch gut erinnere. Genau, und ich wusste dann, bei mir wird es das nicht geben. Also ich werde nicht so, wir werden uns nicht nochmal umarmen und dann gehe ich aus der Tür raus, sondern es wird eine andere Form von Abschied sein, nämlich die, dass ich ihn berühren werde und halten werde, während er eben aus der Welt in der Wissen geht und stirbt und seine Reise antritt. Und damit musste ich auch irgendwie umgehen. Also so schön das eine auch ist, also oder so stark und verbindend das eine auch ist, habe ich auch manchmal die Leute beneidet, die einfach noch eine Umarmung und dann aus der Wohnung raus.
Stimmt, so ein Abschiedspunkt einfach.
Ne? Ja. Ja, ja.
Wir sind schon fast am Schluss, deswegen, wenn wir schon bei großen letzten Worten sind, wie stellt ihr euch euren Tod vor? Was wäre ein optimaler Tod?
Das ist eine große Frage. Ich weiß nicht, ob ich da eine Antwort drauf habe. Ich habe immer wieder sehr romantische Vorstellungen von meinem Tod. Also ich fände es ganz schön, mit meiner Beziehungsperson gemeinsam zu gehen. Aber ich glaube, das ist auch einfach übelst Romantik. Ich weiß nicht, ob das unbedingt was mit meinem Tod zu tun hat oder einfach nur mit unserer Romance-Stories. Aber ich fände es schön. Ich fände es schön, wenn das ein ruhiger Moment ist.
Das kann ich verstehen.
Mhm. Ohne Neonlichter röhren. Also
ja.
So.
Ja, nicht im OP.
Ja, ich denke mir, ich habe letztes Jahr erlebt, wie es sein kann, ganz unabhängig von Konventionen, die wir so haben, wie jemand gehen kann, sterben kann. Und ich würde mir das für mich auch wünschen, dass einfach die Menschen da sind, die mich lieben und die ich liebe und die mich halten, aushalten in dem Schmerz oder in der Angst vielleicht auch. Und dann, ja, dann das ist das Sterben und dann gehe ich ins ewige Leben, dann gehe ich zu Gott. Also das ist für mich halt schon die Zuversicht, dass der Tod an sich dann eben bei Gott ist und in der ewigen Liebe aufgefangen zu sein bedeutet. Und die ewige Liebe, also Gott, die Liebe ist vielfältig und dann wünsche ich mir halt auch irgendwas, ein großes queeres Mahl oder so. Ganz viel Musik und ganz viel Feierei und ganz viel tollen Menschen und ganz viel Glitzer und Rausch und keine Ahnung, Rausch und Sex und
Musik. Und dort sehen wir uns wieder, da freue ich mich.
Genau.
Ich danke euch sehr, Katharina Ivono, für das ganz, ganz schöne Gespräch und ja, danke.
Danke dir.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank für das schöne Gespräch euch beiden.
Das war über das Ende Folge 52. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.